SWR 2 Tandem. Heute mit Bernd Lechler. Hallo. Die Natur braucht Schutz. Das wissen wir. Aber wir können und werden wohl nur schützen, was wir kennen und lieben. Und da hapert es zunehmend. Schülerinnen und Schüler kennen immer weniger heimische Arten. Aber auch in der Forschung werden zu wenige Fachleute für Taxonomie, die Artenbestimmung, ausgebildet. Das beklagt zum Beispiel unser heutiger Studiogast, Norbert Lenz, Evolutionsökologe und seit 2008 Direktor des Staatlichen Museums für Naturkunde in Karlsruhe. Willkommen bei Tandem, Herr Lenz.
Herzlichen Dank für die Einladung und für Ihr Interesse an meiner Arbeit.
Ihr Büro liegt im Obergeschoss des Museums. Der Weg dahin führt durch den Haupteingang. Welche Arten begegnen Ihnen also täglich so auf Ihrem Weg ins Büro?
Also auf dem Weg ins Büro doch durchaus der eine oder andere Singvogel, der sich am Karlsruher Friedrichsplatz aufhält. Denn das ist doch eine der grünen und ruhigeren Oasen im Karlsruher Stadtzentrum.
Aber im Museum selber gehen Sie gar nicht an irgendwelchen Ausstellungsstücken vorbei?
Naja, also mein Weg zum Büro, der führt an einigen Fossilien vorbei. Und das, was man so an heimischer Natur in einem Naturkundemuseum erwartet, das ist dann in Ausstellungssälen im Westflügel und im Ostflügel, liegt also nicht direkt auf meinem Weg. Aber ich bin auch an jedem Arbeitstag im Haus unterwegs, schon auch im Kontakt zu bleiben mit der ganzen Belegschaft, auch gerade mit dem Aufsichtspersonal. Denn das sind ja unsere Kontaktleute zum Publikum.
Das heißt, wenn man da jetzt ein Exponat, irgendeine Fossilie auswechseln würde, das würde Ihnen gleich auffallen?
Ja, also natürlich, wir haben ja viele 100 Ausstellungsstücke in den Dauerausstellungen. Da sieht man vielleicht nicht jeden Abgang sofort am ersten Tag, aber das würde uns schon auffallen.
Ich stelle mir vor, in den letzten anderthalb Jahren oder so sind Sie diesen Weg auch oft gegangen und dachten, Besucher werden heute keine kommen, wir sind zu. Wie war das für Sie?
Also das war natürlich ein ganz eigenartiges Gefühl, vor allem wenn man vorher mit großem Aufwand Sonderausstellungen vorbereitet hat und dann sind sie eröffnet worden, aber es kann kein Publikum ins Haus kommen. Wir haben aber diese Zeit auch genutzt und unser digitales Angebot für unser Publikum sehr stark erweitert, was dann auch eifrig angenommen worden ist und haben auch guten Erfolg gehabt, zum Beispiel mit digitalen Ausstellungseröffnungen, bei denen teilweise ähnlich viele Teilnehmer dann gezählt werden konnten wie bei einer analogen Ausstellungseröffnung.
Haben Sie da dann auch Sachen entwickelt, die Sie beibehalten werden, weil Sie einfach gute Erfahrungen damit gemacht haben?
Also das digitale Angebot wird sicherlich bleiben. Auf der anderen Seite ist uns natürlich der direkte Kontakt zum Publikum auch ganz wichtig. Und insofern freuen wir uns, dass sich ja doch so langsam der Museumsbetrieb wieder normalisiert.
SWR 2 Tandem hier. Unser Gast ist Norbert Lenz. Er ist der Direktor des Staatlichen Museums für Naturkunde in Karlsruhe. Ich habe vorhin den Begriff Taxonomie gebraucht, Herr Lenz. Der wird uns noch vielleicht öfter begegnen, gerade wenn es um Artenschutz geht und Biodiversität. Ich muss den aber bei der Vorbereitung auch erst nachschlagen. Erklären Sie uns kurz, was Taxonomie ist.
Taxonomie ist die Wissenschaft vom Benennen der Organismen. Taxonomen publizieren also Arbeiten, in denen sie einzelne Arten beschreiben und auch beschreiben, woran man diese Arten erkennen kann und was sie von anderen Arten abgrenzt. Und sie legen dann auch die Namen fest, sodass durch solche festgelegten Namen eben auch eine Tierart oder eine Pflanzenart oder eine Pilzart eindeutig definiert werden kann.
Sie sind da ziemlich nah dran. Also ich sehe jetzt spontan lange Tabellen vor mir und Gliederungen mit vielen Unterpunkten und Spiegelstrichen und Leute, die von morgens bis abends ordnen und sortieren. Warum ist die Taxonomie trotzdem spannend und wichtig?
Weil diese taxonomische Arbeit einen ja auch hilft, die Evolution zu verstehen. Also wir haben am Karlsruher Naturkundemuseum zum Beispiel einen Spezialisten für Käfer, der schon seit etlichen Jahren, insbesondere in der australasiatischen Region, also in Neuguinea und in Australien, untersucht, wie diese Fülle an vielen nahe verwandten Käferarten entstanden ist. Das hat zum Beispiel etwas damit zu tun, dass es bestimmte Barrieren in der Umwelt gibt. Es kann also ein Fluss sein oder ein Gebirgszug sein, der Populationen trennt und auf die Art und Weise beispielsweise können dann verschiedene Arten entstehen. Aus einer Art werden dann mehrere und so etwas verfolgen die Taxonomen und definieren und beschreiben dann in Publikationen diese verschiedenen Arten.
Lassen Sie uns zum Einstieg auch Ihr Haus noch kurz vorstellen. Es waren ja sicher noch nicht alle dort, die uns jetzt hören. Was würden Sie sagen, ist das Besondere am Naturkundemuseum in Karlsruhe?
Also zum einen kann man sagen, das ist etwas, was selbst den Karlsruhern zum Teil gar nicht so bewusst ist, dass das Karlsruher Naturkundemuseum eines der ältesten Naturkundemuseen weltweit ist. Es wurde 1785 gegründet und war damit auch eine der ersten naturkundlichen Sammlungen, die für die Öffentlichkeit zugänglich war. Damals natürlich noch nicht mit regelmäßigen Öffnungszeiten. Man musste sich da vorher anmelden, aber man hat immerhin auf die Art und Weise diese Sammlungen auch für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Und eine weitere Besonderheit ist die Tatsache, das klingt vielleicht zunächst mal etwas überraschend, dass das was Besonderes ist, aber es ist wird etwas Besonderes, wenn ein Naturkundemuseum auch in einem richtigen klassischen Museumsgebäude untergebracht ist, weil Land auf, Land ab doch viele Naturkundemuseen, insbesondere in der Nachkriegszeit, in irgendwelche Immobilien geschoben wurden, die gerade keine andere Verwendung hatten. Und das Karlsruher Naturkundemuseum ist eben in einem klassischen Museumsgebäude aus dem 19. Jahrhundert untergebracht, was dem ganzen Haus und den ganzen Ausstellungen natürlich eine besondere Atmosphäre verleiht.
Gibt es auch einen besonderen Schwerpunkt in der Sammlung oder in der Forschung?
Also wir versuchen mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln schon alle Bereiche der Naturkunde zu ihrem Recht kommen zu lassen, also die Erdwissenschaften, die Geowissenschaften ebenso wie die Biowissenschaften. Und wir haben aber natürlich in diesen einzelnen Disziplinen besondere Schwerpunkte. Da gibt es zum Beispiel eine Ausstellung über die heimische Natur, die ist besonders wichtig auch für Schülerinnen und Schüler, ganze Klassen, die uns regelmäßig besuchen. Wir haben aber in den Geowissenschaften beispielsweise einen Schwerpunkt, der liegt bei den Pterosauriern, also bei den Flugechsen. Das ist ein Sammlungsschwerpunkt und auch ein Forschungsschwerpunkt in unserem Haus. Insofern kommt eigentlich alles, was mit Naturkunde zusammenhängt, bei uns vor, aber mit einzelnen Schwerpunktbereichen, die dann auch Publikum von weit her zu uns nach Karlsruhe anlocken.
Wobei so ein Museum wie Ihres nicht nur ausstellt, sondern auch forscht. Was ist da wichtig?
Genau, also wir haben ja in unserem Haus wie in jedem größeren Naturkundemuseum auch umfangreiche Sammlungen, auch zu den gerade genannten Bereichen, sowohl Geowissenschaften als auch Biowissenschaften. Das sind insgesamt gut 10 Millionen Sammlungsobjekte. Und da gerade, wo wir Schwerpunkte in den Sammlungen haben, wird eben auch intensiv daran geforscht. Ich hatte vorhin schon das Beispiel mit den Käfern, mit diesen Rüsselkäfern sind es genauer gesagt, aus Neuguinea genannt. Wir haben aber auch eine große Herbarsammlung, also getrocknete Pflanzen, die die Flora der badischen Region belegen können. Auch daran wird natürlich geforscht. Wir haben einen Spezialisten für Spinnentiere, der früher insbesondere viele Jahre in brasilianischen und anderen südamerikanischen Regenwäldern geforscht hat und seit es den Nationalpark im Nordschwarzwald gibt, sich mit der dortigen Spinnenfauna befasst und eigentlich immer noch alljährlich Arten dort entdeckt, die man vorher zumindest aus dem Schwarzwald noch nicht kannte.
Das heißt, so ein Museum ist auch für die naturkundlichen Forscher und Forscherinnen und Taxonome zum Beispiel auch ein relevanter Auftraggeber.
Genau, also wir sind da ein Institut, was dann zum Beispiel eben vom Nationalpark Schwarzwald und auch von anderen, die Detailfragen zu Flora und Fauna haben, die ja auch vielfach Grundlagen für Naturschutzarbeiten sind, dann auch mit uns zusammen, mit unserer Unterstützung zusammen verfolgen können.
Was die nun genau tun und wieso sie sozusagen zum Teil selber eine bedrohte Art sind, die Forscher, das besprechen wir gleich. Nach einer Musik, die Sie rausgesucht haben, Herr Lenz, Miller's Craig von John Zorn, dem New Yorker Jazzmusiker. Was hat's mit dem Stück für Sie auf sich?
Das Stück stammt von einer CD, wo jedes Stück eine ausgestorbene Vogelart zeigt. Und das Stück, was ich ausgesucht habe, heißt Miller's Craig. Das ist eine Rallenart, die der deutsche Naturforscher Georg Forster 1773 gesehen und gezeichnet hat. Und kurze Zeit später muss sie ausgestorben sein. Man hat also noch Knochen von ihr gefunden, aber sie lebt nicht mehr. Warum? Was ist passiert? Nun, ein Entdeckungsreisender ist dorthin gekommen und hat vermutlich eine Ratte oder auch vielleicht irgendein anderes kleines räuberisches Tier mitgebracht. Und anschließend konnte also diese flugunfähige Vogelart nicht mehr überleben. Und wir wissen auch gar nicht, was sie für Rufe hatte, aber John Zorn hat es bei jedem Stück auf dieser CD geschafft, eine Musik zu entwickeln, die etwas mit dem Lebensraum oder mit der Fortbewegungsweise, also mit dem Verhalten dieser Vogelart zu tun hat.
Dann lernen wir sie jetzt also wenigstens musikalisch kennen. Miller's Craig, John Zorn. Miller's Craig, das freundliche, aber leider ausgestorbene Sumpfhuhn, das nur noch in Zeichnungen und in der Musik von John Zorn überlebt. Gewünscht von unserem Gast in SWR 2 Tandem, dem Direktor des Staatlichen Museums für Naturkunde in Karlsruhe, Norbert Lenz. Wir hatten es von der Taxonomie, Herr Lenz, die auch für Ihre Arbeit als Evolutionsökologe wichtig ist, der Sie Zusammenhänge zwischen Arten und ihren Lebensräumen untersuchen. Als Laie denkt man ja, die Welt ist doch im Grunde vermessen und die Tiere und Pflanzen sind im Wesentlichen bekannt und bestimmt. Aber offenbar ist das gar nicht so.
Nein, dem ist bei weitem nicht so. Das fängt also schon auch in Mitteleuropa an, wenn wir an die artenreiche Insektentierwelt denken, dann sind da natürlich Gruppen wie die Tagfalter, wie die Libellen und auch die Schwebfliegen zum Beispiel, die Laufkäfer, das sind Gruppen, die sicherlich weitestgehend, wenn nicht gar vollständig erfasst sind. Aber zum Beispiel zur Verwandtschaft der Hautflügler, das sind die Bienen und die Wespen, gehören auch viele kleine parasitische Arten, über die wissen wir noch relativ wenig. Und wenn wir dann an andere Regionen der Erde denken, an tropische Regionen, da sterben eigentlich im Augenblick schneller Tierarten aus, als sie beschrieben werden können. Und insofern ist es auch eine betrübliche Tatsache, dass es immer weniger Leute gibt, die sich überhaupt mit dieser Forschung befassen, neue Tierarten und Pflanzenarten zu beschreiben.
Forschen die dann in die Breite und nehmen alles mit, was ihnen vor die Lupe kommt? Oder hat jede Tierart und jede Pflanzensorte quasi ihre eigenen Spezialisten?
Es gibt im Grunde genommen beides. Es gibt natürlich, also wenn ich das Beispiel mit den parasitischen Hautflüglern nochmal aufgreifen darf, dafür muss man natürlich Spezialist sein, sonst kommt man da inhaltlich, wissenschaftlich überhaupt nicht weiter. Aber es gibt immer wieder auch Initiativen, wo gerade noch wenig erkundete tropische Regionen dann von ganzen Forschergruppen gemeinsam in einer Art Blitzuntersuchung untersucht werden, insofern, dass man eben versucht, mit einem Team eine unbekannte oder noch wenig besuchte Region so zu erkunden, dass man in kurzer Zeit möglichst vollständig die Biodiversität erfasst.
Biodiversität, gutes Stichwort. Die Artenvielfalt, die eben bedroht ist. Wir sehen das ja auch als Laien oder sprechen drüber, über die Insekten, die nicht mehr auf der Windschutzscheibe kleben nach einer Autofahrt oder über die Ackerränder, die keinen Biotopen mehr viel Platz lassen. Sind die Taxonomen und Taxonominnen oder ähnliche Forschergruppen die ersten, denen auffällt, wenn da was fehlt oder rar wird oder aus dem Gleichgewicht gerät?
Also das Hauptproblem ist ja schon mal, dass es eigentlich viel zu wenig Leute gibt, die sich damit überhaupt befassen. Mhm. Und dieses ganze Thema Artenkenntnis, zum Beispiel auch an den Hochschulen im Laufe der letzten Jahrzehnte, muss man schon sagen, viel zu wenig gelehrt worden ist. Früher gehörte das zu jedem Biologiestudium dazu, dass man im Grunde genommen ein solides Grundwissen auch erleben kann, Pflanzen, Tiere, andere Organismen, was es gibt, um von da aus ausbauend dann zu Spezialisten werden zu können. Und heute hat man das aber weitestgehend an den Universitäten im Programm gestrichen. Es ist immer mehr die Biologie zu einer Laborwissenschaft geworden und es gibt immer weniger Biologen, die wirklich im Freiland arbeiten.
Wieso hat sich das so entwickelt, dass da das Augenmerk immer weniger drauf lag?
Ich denke, dass das viel damit zu tun hat, dass die Universitäten ja in einem intensiven Wettbewerb stehen um Exzellenz und diese Grundlagenforschung, das ist ja eben das Beschreiben neuer Organismenarten, die galt eben über einen langen Zeitraum nicht als etwas, womit man wissenschaftlich Karriere machen kann. Das ist halt Grundlagenforschung, ob das jetzt 100 Käferarten mehr oder weniger sind. Das ist ja im Grunde genommen nichts wirklich Neues dann für die Wissenschaft. Und in diesem Wettrennen um die Exzellenz ist dann letztlich diese Taxonomie und sind die Artenkenntnisse auf der Strecke geblieben. Und gerade heute in einer Zeit, in der wir eine weltweite Biodiversitätskrise beobachten müssen, fällt uns das vor die Füße, insofern als wir viel zu wenig Spezialisten haben, die diese Negativentwicklung in der Biodiversitätskrise verfolgen können.
Sie arbeiten da im Naturkundemuseum auch mit vielen Ehrenamtlichen. Die sind ganz wichtig dann, ne, wenn da der Nachwuchs so gering ist.
Ganz genau. Also zum einen haben wir natürlich auch teilweise ehemalige Mitarbeiter, die dann ehrenamtlich bei uns noch weiterarbeiten. Und wir profitieren dann natürlich von deren langjährig erarbeiteten Kenntnissen. Es gibt aber beispielsweise auch Ehrenämtler, die kommen eigentlich aus einer Hobbytätigkeit zu den Wissenschaften hinzu. Und da sind dann zum Beispiel eben auch Insektensammler dabei, die uns dabei helfen, das Material zu präparieren. Das ist ja eine sehr zeitaufwendige Tätigkeit. So viel Personal haben wir gar nicht, um das alles selber mit hauseigenen Kräften zu machen. Und deswegen sind wir natürlich sehr froh darüber, dass wir ehrenamtliche Helferinnen und Helfer haben.
In Stuttgart hat die baden-württembergische Regierung ein Kompetenzzentrum Biodiversität und integrative Taxonomie eingerichtet. Geht das in die richtige Richtung?
Das ist Bestandteil einer Taxonomie-Initiative des Landes Baden-Württemberg. Und das entstand dadurch, dass Vertreter verschiedener Museen und auch Universitäten in Baden-Württemberg sich gemeinsam an den Ministerpräsidenten gewandt haben. Und langfristig muss es hier natürlich auch das Ziel sein, dass solche Initiativen nicht nur in Stuttgart stattfinden, sondern eben auch in ganz Baden-Württemberg an verschiedenen Institutionen stattfinden. Denn wir brauchen halt Artenkennerinnen und Kenner in der ganzen Region und nicht nur in einzelnen.
Das heißt, Sie in Karlsruhe haben von diesem Kompetenzzentrum jetzt nichts?
Naja, wir sind mal gespannt und verfolgen natürlich auch, wie sich das weiterentwickelt. Zunächst mal ist es eben so, dass praktisch als erste Stufe zusätzliche Stellen dafür in Stuttgart geschaffen worden sind. Das hat etwas damit zu tun, dass das Stuttgarter Naturkundemuseum eine enge Kooperation mit der Universität Hohenheim schon länger hatte, während zugegebenermaßen man am KIT in Karlsruhe gerade eben auch in Sachen Taxonomie, Artenkenntnisse lange Zeit wenig unternommen hat. Und insofern war einfach da in Stuttgart eine günstigere Ausgangsbasis. Aber wir versuchen eben von Karlsruhe aus natürlich alle Kräfte zu bündeln, die es in diesem Bereich gibt. Und auch das KIT ist zunehmend daran interessiert, dieses entstandene Defizit zu bearbeiten und wegzubekommen.
Norbert Lenz ist unser Gast in SWR 2 Tandem. Er ist Direktor des Staatlichen Museums für Naturkunde in Karlsruhe. Ich sprach vorher kurz Ihren Weg ins Büro an, der eben durchs Naturkundemuseum führt. Herr Lenz, wissen Sie noch, wie Sie das allererste Mal in so einer Art Museum waren?
Also meine Eltern waren schon sehr museumsbegeisterte Menschen und ich bin schon als Kleinkind oft in Museen gewesen und habe so im zarten Teenageralter auf dem ausgebauten Dachboden meines Elternhauses mein eigenes kleines Museum auch schon gehabt. Also insofern war ich eigentlich immer schon ein Museumsmensch, auch wenn mein Weg dorthin doch über einige Umwege erst führte. Weil so ganz einfach ist es natürlich auch nicht, dann eines Tages eine feste Anstellung an einem Museum zu bekommen.
Das können wir ja jetzt ein bisschen nachverfolgen, aber sagen Sie noch, was haben Sie denn in Ihrem Museum als Kind auf dem Dachboden ausgestellt?
Ich hatte schon auch durch meine Eltern eben bedingt früh schon meinen ersten Geologenhammer. Ich habe also Fossilien gesammelt und andere Naturdokumente und die habe ich dann eben auf dem Dachboden ausgestellt.
Wie ging es dann zur Biologie? Das war ja Ihr Studium dann?
Also als ich dann mein Abitur gemacht hatte, haben mir alle Leute gesagt, na du studierst ja sowieso Biologie. Und für mich war das zu dem Zeitpunkt eigentlich gar nicht so klar, weil in der damaligen Zeit, also 1980 habe ich Abitur gemacht, eigentlich geradezu davor gewarnt wurde, weil die Arbeitsaussichten, also die Aussichten darauf, später eine Stelle zu bekommen, gerade in der Biologie relativ schlecht waren. Und dann habe ich aber über Aktivitäten im Naturschutz auch weitere Kenntnisse sammeln können, habe mich also stark im Naturschutz organisiert. Ich habe dann eben natürlich doch Biologie studiert und mich da auch stark mit ökologischen Fragen beschäftigt, die natürlich dann auch was mit dem Naturschutz zu tun hatten. Und dann nach dem Diplom bin ich über mehrere Jahre in Australien gewesen, wo ich meine Dissertation, meine Doktorarbeit geschrieben habe. Und nach meiner Rückkehr aus Australien bekam ich dann auch eine erste feste Stelle im Naturschutz am Bodensee im Naturschutzzentrum Wolmar-Tingerried und habe da längere Zeit dann praktisch im Naturschutz gearbeitet, bis das Bodensee Naturmuseum, das umziehen sollte, jemanden suchte, der sich um die Neugestaltung der Ausstellungen kümmert. Und das war dann mein Einstieg, damals noch als freier Mitarbeiter, in die Museumsarbeit. Und von da ausgehend hatte ich dann verschiedene andere Positionen inne. Ich war stellvertretender Direktor am Naturkundemuseum, dem Löbbecke Museum in Düsseldorf. Dann war ich Direktor des Naturhistorischen Museums in Mainz, damit auch Leiter der Landessammlung für Naturkunde von Rheinland-Pfalz. Und von dort aus bin ich dann 2008 nach Karlsruhe zum dortigen Naturkundemuseum gewechselt.
Also da hat sich der Kreis definitiv geschlossen vom Dachboden damals. Aber lassen Sie uns noch mal kurz nach Australien gehen, wo Sie eben als Student Anfang der 90er waren, 5 Jahre lang, glaube ich, Griffith University, Queensland, die Sie letztes Jahr erst noch mal ausgezeichnet hat als Outstanding International Alumnus. Was zog Sie damals oder was zieht einen als angehender Biologe gerade nach Australien?
Gerade ein Aspekt, den Sie auch schon mal angesprochen hatten, nämlich, dass die Natur in Australien noch nicht so vollständig entdeckt ist wie anderswo. Also ich meine, natürlich kann man auch in Europa immer noch neue Dinge entdecken und beobachten, aber in Australien gibt es doch, bedingt dadurch, dass der Kontinent ja auch wesentlich dünner besiedelt ist als jetzt gerade hier in Europa, findet man eben in Australien sehr viel mehr Tier- und Pflanzenarten, die noch kaum erforscht sind. Und das macht das Land natürlich dann enorm spannend für Naturkundler aus Europa, weil man hat dann nicht so abstruse Fragestellungen, die dann vielfach in Europa untersucht werden, wo man sich fragt, wen interessiert das eigentlich noch, sondern man kann da eben wirklich noch täglich bei der Freilandforschung im Gelände Neues entdecken.
Bei Ihnen war es der Gelbnacken-Laubenvogel, dessen Verhaltens- und Fortpflanzungsbiologie Sie studiert haben. Das ist ein Singvogel, den es nur dort gibt. Wie kamen Sie dann gerade auf den? Was hat Sie da interessiert?
Also ich habe während meines Biologiestudiums ein Urlaubssemester genommen, hatte eigentlich ursprünglich gedacht, ich studiere mein Semester in Australien. Das hat sich dann als schwierig herausgestellt, weil man, wenn man aus einem Nicht-Commonwealth-Land stammt, dort sehr hohe Studiengebühren damals schon bezahlen musste. Und stattdessen habe ich dann dieses Urlaubssemester dafür genutzt, dass ich den Kontinent kreuz und quer bereist habe, um die dortige Natur kennenzulernen mit ihrer vielfältigen Biodiversität. Und dabei hat es mir eben dieser Gelbnacken-Laubenvogel, der lebt in Regenwäldern Ostaustraliens, besonders angetan. Und als ich nach Hause, nach Deutschland zurückgekehrt war, habe ich dann festgestellt, man weiß eigentlich kaum etwas über diese Vogelart. Dabei hat die ein extrem spannendes Verhalten. Und das habe ich dann zum Auslöser genommen, mich später um Stipendien zu bewerben, um das untersuchen zu können. Und dann habe ich auch am eigenen Leib gespürt, warum wusste man wenig über diese Vogelart, weil sie sehr schwer zu untersuchen ist. Mein australischer Doktorvater sagte dann immer dazu, you have to be German to study these birds, weil die Australier haben ja eine mitunter doch etwas legerere Arbeitseinstellung, wenn ich das mal so sagen darf, als das so zumindest den Deutschen nachgesagt wird. Das war durchaus auch mit recht viel Frust verbunden, diese Arbeit, aber am Ende war sie doch erfolgreich.
Ich weiß nicht, ob es Ihnen gelingt als Superfachmann in Sachen Gelbnacken-Laubenvogel, aber vielleicht erzählen Sie ganz kurz, was diese spannenden Verhaltensweisen sind.
Also Laubenvögel heißen so, weil die Männchen Lauben bauen. Das sieht oberflächlich betrachtet wie ein Nest aus, ist aber kein Nest, sondern es ist wirklich ein Balzplatz, den die Männchen anlegen, um damit Weibchen zu beeindrucken. Diese Balzplätze, die werden dekoriert, dazu werden also zum Beispiel Schneckenhäuser gesammelt oder bunte Blüten, Federn von anderen Vogelarten. Und man hat einige Vogelarten aus dieser Familie, einige Laubenvögel intensiv untersucht und zum Beispiel festgestellt, beim Seidenlaubenvogel, je mehr blaue Federn von einer dort lebenden Sittichart ein Männchen sammelt, umso größer sind seine Chancen auf Fortpflanzungserfolg. Und der Gelbnackenlaubenvogel, mit dem ich mich befasst habe, über den vorher so wenig bekannt war, der hat eine ganz ursprüngliche Version dieses Laubenbaus. Also diese Laube ist sehr viel einfacher konstruiert, aber dafür ist der Vogel noch sehr viel bunter als später entstandene Laubenvogelarten. Und insofern repräsentiert eben dieser Gelbnackenlaubenvogel ein frühes Stadium in der Evolution der ganzen Familie, sodass eine Untersuchung über diese Art eben auch verstehen half, wie die ganze Familie von der Evolution her entstanden ist.
Fehlt Ihnen diese Art Arbeit, also so im Tarnzelt sitzen und den Gelbnackenlaubenvogel beobachten und so Muster erkennen? Oder sind Sie ganz froh, dass Sie heute ein Büro haben?
Also ohne Büro geht's natürlich nicht, aber ich muss schon einräumen, wer mal so eine spannende Zeit erlebt hat. Ich war ja da insgesamt gut 4 Jahre in Australien und habe die meiste Zeit eben wirklich im Regenwald gelebt und geforscht. Und das vermisse ich schon auch in meiner täglichen Arbeit. Ich mache die Museumsarbeit sehr gern, aber es ist dann doch heute gerade als Direktor eine Arbeit, die mit sehr viel Verwaltungs- und Administrationstätigkeiten zu tun hat. Und da sehne ich mich natürlich dann immer wieder auch ins Freiland zurück.
Wir sprechen auch gleich noch ein bisschen über die Landschaft und die Natur vor unserer Haustür. Die hat auch Faszinierendes zu bieten. Aber hier ist vorher noch mal was aus Australien. Musik aus den 80ern, Beds Are Burning, Midnight Oil, auch von Ihnen ausgesucht, Herr Lenz. Warum schien Ihnen der Song passend?
Also, weil das so ein bisschen eine Art Umwelthymne für die Australier geworden ist. Also da gibt's ja im Refrain die Zeilen: How can we dance when the earth is turning? How can we sleep while our beds are burning? Wenn ich das mal mit meinen Worten übersetzen darf: Wie können wir noch schlafen, während die Erde Kopf steht? Wie können wir schlafen, während unsere Betten brennen? Und das hat mich natürlich dann auch viel bewegt, als im vorletzten ja, diese großen Buschfeuer in Australien gewesen sind. Und der Sänger der Gruppe Midnight Oil, von dem dieses Lied stammt, der hat ja auch sich stark im Umweltschutz engagiert und war 10 Jahre lang Vorsitzender der australischen Conservation Society, Peter Garrett sein Name. Und er war auch mehrere Jahre Umweltminister. Und das ist auch ein weiteres gutes Beispiel dafür, wie Künstler sich eben auch im Bereich des Natur- und Umweltschutzes engagieren können. Out where the river broke, the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and
SWR 2 Tandem mit Norbert Lenz. Er leitet das Karlsruher Naturkundemuseum. Wie ist der Betrieb eigentlich jetzt so nach der Pandemiepause wieder angelaufen, Herr Lenz? Ist es wie früher nur mit Masken oder muss man die Leute motivieren, dass sie wieder dran denken, dass es ein Naturkundemuseum gibt?
Also wir haben jetzt gerade in den Sommerferien sehr gute Besucherzahlen wieder gehabt. Also wir hatten beispielsweise im August über 20.000 Besucherinnen und Besucher gezählt. Und das waren dann schon wieder Zahlen fast wie vor Corona, was uns natürlich sehr gefreut hat. Also unser Publikum kommt doch recht schnell auch wieder bei uns ins Haus, wenn die Umstände entsprechend das auch möglich machen.
Wobei ich gerade noch eine neue Umfrage aus Bayern sah, da ging es um die Natur- und Artenkenntnisse der Befragten. Und gerade bei Vögeln hatten die meisten wenig Ahnung. Selbst ein Spatz erkennt nur jeder Dritte oder jede Dritte. Besorgt Sie sowas?
Ja, das finde ich natürlich schon sehr betrüblich. Das ist ja eben auch etwas, was zu dem vorhin besprochenen passt, dass die Artenkenntnisse einfach immer schlechter werden. Es ist eben zu wenig auch ein Thema an den Universitäten. Und wenn das an den Universitäten nicht gelernt wird, wissen es die Lehrer nicht. Wenn es die Lehrer nicht wissen, dann können sie da auch kein Wissen weitergeben an Kinder und Jugendliche. Und wenn es dann nicht mal mehr für den Spatz reicht, ist das schon eine traurige Angelegenheit.
Also nichts wie ins Museum. Am 17. November eröffnet in Ihrem Haus die nächste große Landesausstellung mit dem Titel Neobiota, Natur im Wandel. Da geht es um invasive Tier- oder Pflanzenarten, also die es früher bei uns nicht gab, die jetzt aber heimisch werden. Kommen solche Arten von selber oder ist der globalisierte Mensch die Hauptursache?
Da gibt es natürlich beides. Es gibt auf der einen Seite auch zum Beispiel bedingt durch den Klimawandel die Situation, dass bei uns Tierarten einwandern, die es vorher dort nicht gegeben hat. Also ein besonders farbenprächtiges Beispiel ist der sogenannte Bienenfresser, eine sehr bunte, wunderschöne Vogelart, die ich schon vor Jahrzehnten aus Südfrankreich kannte und die aber in Deutschland allenfalls in extrem seltenen Fällen mal aufgekreuzt ist, weil es bei uns einfach zu kühl war und zu wenig Insekten gab. Der Bienenfresser ist aber jetzt gerade im ganzen Oberrheingebiet inzwischen an vielen Stellen zu finden, nicht nur am Kaiserstuhl, sondern auch im nördlichen Baden. Und das ist also eine Vogelart, die ist praktisch von selber gekommen. Und andere, die werden aber natürlich durch den weltweiten Handel, durch die ganze Infrastruktur, die geschaffen worden ist, durch die Globalisierung wird ja auch viel Ware rund um die Welt transportiert und oft werden dann eben auch kleinere Tiere eingeführt oder auch Pflanzensamen eingeschleppt, sodass sich eben auf den verschiedenen Wegen dann bei uns die Natur auch wandelt.
Die Oberrheinregion, die kommt überhaupt gut zur Geltung, glaube ich, in dieser Ausstellung oder gehört zu den Schwerpunkten. Was ist da noch besonders jetzt? Der Bienenfresser ist ein schönes Tier, aber es gibt ja wahrscheinlich auch neue Arten, die man lieber wieder los wäre.
Ja, das wird natürlich dann auch genau ein Thema bei der Ausstellung auch sein, dass wir dem Publikum vermitteln wollen, was ist jetzt bedenklich, was ist harmlos und da gibt es natürlich alle möglichen verschiedenen Varianten. Der Oberrhein ist insofern eine Region, zu der dieses Thema in besonderer Weise passt, weil durch die sogenannte burgundische Pforte, also von Südwesten kommend Richtung Oberrhein und dann weiter nach Norden, das war immer schon quer durch die Erdgeschichte und auch durch die Menschheitsgeschichte, durch die Kulturgeschichte ein Einfallstor nach Norden. Und das nutzt jetzt natürlich auch die Natur sehr umfangreich. Und dann sind aber natürlich manche Tiere auch auf anderem Wege ins Land gekommen. Wenn wir an das Nutria denken, ein großes Nagetier, oder auch an den Waschbär, sicherlich ein sehr bekannter Fall. Das sind Tiere, die praktisch über Pelzfarmen nach Mitteleuropa gekommen sind, irgendwann dann ausgebüxt sind, sich dann hier in gerade auch im Oberrheingebiet zahlreich vermehrt haben. Und auch die verschiedenen Krebsarten, die schon für Schlagzeilen gesorgt haben, wo manchmal ganze Gewässer vollgepackt sind mit Krebsen, die eigentlich ursprünglich aus Nordamerika stammen. Das sind natürlich dann Fälle, wo der Mensch nachgeholfen hat.
Hört man auch aus anderen Weltgegenden, dass da Arten aus unseren Breiten hinkommen und das Gleichgewicht stören?
Genau, das gibt's umgekehrt natürlich auch. Also zum Beispiel, ein klassisches Fall, kommen wir nochmal auf Australien zurück, wo dann die Briten mal Kaninchen hingebracht haben, die dafür große Probleme gesorgt haben. Oder in Teilen Nordamerikas ist der Star bei uns inzwischen eine mancherorts schon gefährdete Vogelart zu einem Problemvogel in Anführungsstrichen geworden, weil er sich da massenhaft vermehrt hat. Also das ist keineswegs eine hier auf Europa begrenzte Situation, sondern im Gegenteil, genauso wie eben Organismen von anderen Kontinenten nach Europa gelangt sind, sind auch Organismen aus Europa dann auf andere Kontinente gelangt.
Und diese Ausstellung über Natur im Wandel, Neobiota, die Sie machen, liegt der auch die Forschungsarbeit des Museums selber zugrunde und auch der ehrenamtlichen Mitarbeiter, von denen wir sprachen?
Also wir versuchen hier natürlich ein umfangreiches Bild zu schaffen für unser Publikum. Wir haben uns aber beispielsweise auch den ersten Goldschakal gesichert, der eingewandert ist. Das war also ein Todfund von einer Tierart, die ansonsten sehr versteckt lebt. Und es gibt aber auch Bereiche von Tierarten, die speziell auch am Naturkundemuseum Karlsruhe erforscht werden. Sie werden vielleicht auch schon davon gehört haben, dass seit einigen Jahren sich eine asiatische Hornissenart bei uns ja verstärkt bemerkbar macht. Und das ist eben ein Bereich, über den auch am Karlsruher Museum geforscht wird.
Wenn Sie das Wissen und das Thema überhaupt auch gern wieder in der Bevölkerung stärker verbreitet sehen, kann man sich denn als BürgerInnen auch irgendwie an Aktionen des Naturkundemuseums beteiligen?
Ja, also es gibt ja dieses Thema Citizen Science, wo man eben wirklich versucht, die Öffentlichkeit auch dazu zu motivieren, Beobachtungen weiterzugeben. Das findet teilweise auch bei uns schon statt über die Landesdatenbank Schmetterlinge, wo eben auch Sichtbeobachtungen mitgemeldet werden können, die dann bei uns erfasst werden. Und insofern gibt es da auch Angebote, die jetzt mit der Ausstellung auch zu tun haben. Wir wollen eben dann beispielsweise Bestimmungshilfen auch über eine Website, die zu der Ausstellung entsteht, schaffen, sodass das Publikum und alle, die an dieser Thematik interessiert sind, die Möglichkeit haben, hier auch zusätzliche Artenkenntnisse, was Neobiota anbetrifft, zu erwerben und gegebenenfalls dann Beobachtungen auch weitergeben zu können.
6 Wochen sind es noch. Sind Sie fertig mit der Ausstellung oder liegen Sie im Endstress?
Ja, also gegen Ende einer Ausstellungsvorbereitung ist natürlich immer auch eine gewisse Stresssituation nicht zu vermeiden. Aber wir sind im Plan und hoffen, dass uns da keine böse Überraschung mehr erwischt. Ja. Denn ab dem 17. November soll diese Ausstellung ja dann für Publikum zugänglich sein.
Und dann läuft sie bis zum nächsten Herbst. Aber natürlich ist das Karlsruher Naturkundemuseum auch davor geöffnet. Täglich außer montags. Das war SWR 2 Tandem mit Norbert Lenz. Danke Ihnen, Herr Lenz, dass Sie bei uns in der Sendung waren.
Sehr gern.
Die Redaktion hatte Martina Kögel und mein Name ist Bernd Lechler. Tschüss.